Es wird in den nächsten 10 Jahren offensichtlich werden, dass die alte Managementweise nicht mehr zu Erfolg in der Zukunft führt. Führung, das ist das Schöne, ist fluid. Das ist kein feststehendes Konstrukt. Das macht auch Leadership aus, Menschen zu mögen, mitzunehmen, entwickeln zu wollen. Im Prinzip brauchen wir für Erfolg Langsamkeit oder sich mal rausnehmen. Wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du diese Fähigkeiten.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland und dem großartigen Christian Bach.
Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören.
Hey Christian, wir haben schon viel über die verschiedensten Future Skills gesprochen, aber im Unternehmenskontext ist das doch obsolet, wenn es nicht von oben, von ganz oben quasi vorgelegt wird, oder?
Stefan, ja, irgendwie hast du recht, aber es geht ja auch nicht nur um ganz, ganz oben, sondern eben halt eigentlich um das Prinzip in einer Konstellation zu sein, wo eine Person führt und andere mitarbeiten. Also dieses gesamte Thema Leadership als Ganzes und vielleicht tatsächlich auch als konkreter Future Skill.
Hast du in letzter Zeit nicht auch das Gefühl, dass dieser Begriff, dieses Wort Leadership fast schon inflationär gebraucht wird? Also irgendwie jeder ist Leader, alles ist Transformation?
Ja, also wir reden natürlich eben halt schon seit über einem Jahrzehnt über dieses neue Arbeiten. Ne? Also New Work ist ja mittlerweile auch schon echt so abgegriffen. Es geht um flache Hierarchien, es geht um Wertschätzung, um Selbstverantwortung, um flexibles Arbeiten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie so den Eindruck, dass das in den letzten Jahren nicht mehr so stark ist, wo es darum geht, eben halt Prozesse zu optimieren und Menschen in dieser völlig chaotischen Welt überhaupt noch zu erreichen und zu befähigen.
Ja, das ist letztendlich ein Thema, was du aus deinem Blog kennst, was auch für mich als Headhunter immer wieder größte Bedeutung hat.
Ja, ganz genau. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir heute eine Gästin haben, eine wunderbare Gästin und das erste Mal tatsächlich im schönen Frankfurt sind zur Aufnahme. Wir reden nämlich heute mit jemandem, die in Paris studiert hat, in globalen Organisationen gearbeitet hat und der auf dem Business-Netzwerk LinkedIn tatsächlich mehr als 24.000 Menschen folgen. Heute ist sie diejenige, die CEOs und Top-Führungskräfte daran erinnert, dass Führung bei einem erst einmal ganz selbst beginnt.
Und sie sitzen schon gegenüber und wie immer starten wir mit unserem 60-Sekunden-Frage-Intervall. Los geht's!
Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's!
Wie heißt?
Simona Deckers.
Wo lebst du?
Frankfurt am Main.
Dein Jobtitel bzw. deine Rolle?
Gründerin, Unternehmerin, Leadership Advisor für CEOs, Podcast-Host vom The Path of Purpose Podcast, Autorin, Mentorin und Gründerin von 2 Stiftungen.
Simona, wie heißt dein Unternehmen?
Shanti Leadership Company.
Was sind die 3 Werte, die dich charakterisieren?
Das sind Selbstbestimmung, Freiheit und das nicht kalt so als ein Komplex und dann Frieden. Innere Frieden und Freundlichkeit.
Wenn du an ein Erlebnis oder auch einen Menschen denkst, der dich irgendwie geprägt hat, was wäre der Mensch oder das Erlebnis, wo du sagst, das ist erwähnenswert?
Das möchte ich gerne beantworten mit Menschen. Menschen, die mich sehr geprägt haben, ist erstmal meine Mutter, mein Papa, dann meine Familie und auch alle meine Klienten und meine Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also im Prinzip die Menschen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, mit denen ich lebe, das sind Menschen, die prägen.
Und wenn ich jetzt Wort fange, wie 60 Sekunden sind damit um. Vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Mona.
Ja, danke schön. Ich freue mich hier zu sein.
Wir haben mich in unserem Fragebogen gefragt, ob es einen Feature-Skill gibt, den du dir selbst gerade aneignest. Und du hast etwas Wunderbares geantwortet. Ich trainiere bewusste Langsamkeit. Klappt das gut? Und Folgefrage, passt das gut zu einem Leader?
Das finde ich auf jeden Fall. Weil wenn wir Selbstführung als Grundlage für Führung, für Leadership, für modernes Leadership nehmen, dann braucht das eine Selbstreflexion, dann braucht das ein Aussteigen aus dem Alltag. Wie kann ich nicht nur im Hamsterrad sein? Und Langsamkeit bedeutet, reflektiert zu sein, Entscheidungen zu reflektieren, erstmal vorher zu überdenken, zu durchdenken und den ganzen Stress rauszunehmen und auch Vorbild zu sein für die Mitarbeitenden, den Stress an mich weiterzugeben. Und dafür brauche ich Langsamkeit. Es gibt so einen schönen Spruch, slow down to speed up. Im Prinzip brauchen wir für Erfolg Langsamkeit oder sich mal rausnehmen, den Druck rausnehmen, um nicht reaktiv zu sein, nicht in so Schleifen zu kommen, wo man sich hinterher fragt, warum habe ich das überhaupt gemacht? Also wirklich Gas rauszunehmen und genau zu wissen, warum ich etwas tue. Und das passt sehr gut zu Leadership. Außerdem brauchen wir Langsamkeit. Heute, wir leben in einer sehr komplexen, sehr schnellen Welt. Wir brauchen Langsamkeit, um widerstandsfähig zu sein, um resilient zu sein. Das passt sehr gut. Es passt sehr gut zur heutigen Zeit. Auch im Rahmen der Selbstfürsorge, gut für sich zu sorgen, Gesundheit zu stärken, Energie zu stärken, zu wissen, wo bündel ich Aufmerksamkeit, was gebe ich Prioritäten, da hilft Langsamkeit. Auf jeden Fall, das passt zum Leadership.
Du bist ja viel, du coachst ja Leader und coachst dann Leadership als solches. Und oftmals ist man in diesen Zeiten eher darauf fokussiert, dass irgendwie alles schneller gehen muss und irgendwie mehr, besser und größer. Insofern hat mich der Satz wirklich sehr berührt und ich lese auch immer so ein bisschen raus, dadurch ist man ja wahrscheinlich viel, viel fokussierter, dass man es sonst in einem Tempo ist. Hast du selbst eine Mythe nieder?
Ja, ich versuche es. Ne? Also Leadership ist immer eine Lernreise und eine zugeschriebene Eigenschaft. Das heißt, ich selber könnte gar nicht von mir sagen, ich bin gute Leaderin, obwohl ich es natürlich sein möchte und ich bemühe mich jeden Tag. Aber es sind die anderen, die das sagen müssen. Das sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen können, ja, für mich ist sie eine inspirierende Frau, ein tolles Vorbild oder ich arbeite gern mit ihr zusammen. Das hängt von anderen ab. Das kann ich gar nicht selber beurteilen. Allerdings gibt es natürlich Eigenschaften, die man stärken kann. Und ganz klar ist, also hier haben wir jemanden, der wirklich gut ist im Leadership. Hier haben wir jemanden, oder eine Person, die gerne Verantwortung übernimmt, die Menschen mitnimmt, einbezieht, das große Ganze denken kann, Fachwissen hat, aber auch ein gutes generalistisches Wissen. Bin ich eine gute Leaderin? Ich bemühe mich. Und das ist auch das, was ich bei meinen Diäten sehe. Es ist eine Lernreise und jeden Tag müssen wir uns von Neuem darum bemühen, gut im Leadership zu werden.
Ja, letztendlich ist ja, glaube ich, jeder, der zu dir kommt und sich da eben beraten lässt, der hat sich ja auf jeden Fall schon mal die Frage gestellt, ob er irgendwie ein Leader ist oder nicht. Und ich meine, genau das Gleiche wirst du eben mit dir auch tun, weil du es ja tatsächlich tagtäglich lebst. Kommen wir mal, falls wir versuchen, am Anfang nur so ein bisschen unser Gast vorzustellen oder selbst vorstellen zu lassen. Ich habe irgendwo ein Zitat von dir gelesen, dass du dir am Anfang deiner Karriere, die am Anfang eine sehr klassische Karriere war, wenn man so möchte, die Frage gestellt hast, was ist der beste Job, was liegt mir, was wird mir in den nächsten 40 Jahren Spaß machen? Was eigentlich die Frage ist, wenn man sagen würde, die müsste sich jeder stellen und dann irgendwie Antwort finden und dann den Job die nächsten 40 Jahre machen. Bei dir ist aber, du hast losgelegt und machst jetzt eigentlich was ganz anderes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite baut all das, was du heute machst, ja sicherlich auf der Erfahrung auf, am Anfang deiner Karriere, deines Berufswegs gemacht hast. Magst du uns was skizzieren, wie ging das los und wie bist du dahin gekommen?
Oh, heute? Ja, sehr gerne. Ich hatte so die Qual der Wahl nach einem Abitur. So, was möchte ich machen? Was möchte ich studieren? Weil mich alles interessiert hat. Also ich hatte so ein Growth Mindset. Ich bin sehr neugierig und ja, mich interessiert an. Das war mein Problem. Was kann ich mir vorstellen, 40 Jahre zu machen? Und da habe ich gesagt, ich möchte etwas machen, wo ich mich auch immer wieder neu finden kann, immer wieder neu erfinden kann und wo ich nicht festgelegt bin durch einen Job oder durch ein Diplom bis ans Ende meines Lebens. Und ich hatte dann das große Glück, in zwei verschiedenen Kulturen studieren zu können, also einmal in Deutschland und in Frankreich. Das hört sich vielleicht jetzt nicht wie eine Kultur, eine fremde Kultur an, aber damals, zu damaligen Zeit, das war in den 90er Jahren, das war vor Schengen, das war vor dem Euro, da war das das große Ausland, ja, also ich war eine Ausländerin, ja, das war ein Akt, dahin zu gehen. Hört sich heute recht einfach an, so das Nachbarland in Europa, aber das war eine enorme bürokratische Hürde, die mir erleichtert wurde durch ein Stipendium, was ich bekommen hatte, durch den DAAD, Deutschen Akademischen Austauschdienst. Das hat natürlich meine ganze Sichtweise verändert, weil ich dann aus Deutschland, aus deutschem Denken rauskam, auf einmal selber Ausländerin war, mich selber irgendwie neu finden musste in meiner Position oder in meiner Rolle als Mensch. Ich habe einen neuen Blick auf das Leben bekommen, auf mich bekommen. Ich habe Menschen aus aller Welt kennengelernt in Paris. Das hat mich sehr geprägt. Und ich habe Journalistik studiert, um ja analytisch tief zu gehen, Dinge zu hinterfragen. Dann habe ich auch Kunstgeschichte studiert. Und das, was interessant ist an Kunstgeschichte, das ist jetzt nicht, dass man vielleicht sich vorstellt, okay, ich habe jetzt mal hier ein bisschen Matisse gemacht oder ein bisschen Picasso, sondern in Frankreich wurde Kunstgeschichte, ich sage mal von der Höhlenmalerei 40.000 vor Christus bis heute, also postmoderne, unterrichtet, so in einer Abfolge, in einer chronologischen Abfolge. Und das Spannende daran war, zu verstehen durch Kunst oder durch kreativen Ausdruck, wie die Menschheit sich entwickelt hat. Also so einen ganzen Abriss zu bekommen, weil Kunst Ausdruck ist, wie wir sind und wie wir leben und wie wir miteinander umgehen. Wo gab es die Sprünge in der Menschheitsgeschichte? Wie hat sich das in der Kunst geäußert? Also es war wirklich ein Studio, ein ganz tiefer Deep Dive in Bewusstsein, in Evolution, in Entwicklung durch Veränderung. Und das wurde auch immer sehr gut analysiert. Das hat sich in dieser Epoche herausentwickelt. Das wurde mitgenommen und wurde in der nächsten Epoche so verändert. Also es war so ein ganz toller Überblick darüber, die Entwicklung geschieht. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, diesen zusammen, so einen ganzheitlichen Blick über Evolution von Menschheit und von Bewusstheit zu machen. Ja, das brauche ich heute immer noch und das ist für mich heute immer noch so ein ganz grundlegendes, ganz fantastisches Wissen.
Das ist ja lustig. Also natürlich habe ich recherchiert, auch gut recherchiert und was natürlich Kunstgeschichte auch mit aufgetaucht. Ich hatte es für mich im Hinterkopf eher so ein bisschen abgelegt, nach dem Motto, schnell abhaken und irgendwie weiter zu texten, aber was natürlich völlig recht ist. Das zahlt ja total auf das ein, was du heute machst.
Ja, und auch verändern denken können. Also zu wissen, alles hat ein Ende. Irgendwann ist es vorbei mit dieser Gera. Und daran, was wird die nächste Gera sein? Welche Anzeichen finden wir heute schon, also oder in dieser Epoche, die später weiterentwickelt werden? Was wir fallen lassen? Was wir weiterentwickeln? Welche Sprünge man oder welche Gegensätze braucht es von der einen Kultur in die andere? Ja, das ist sehr spannend. Also das auch denken zu können, ja, nicht festgelegt zu sein, diese Neugierde zu mit Bahn auf Zukunft, auf für Innovation. Das hat mir da also sehr, sehr viel gegeben.
Und dann die danach folgenden, sagen wir, klassischen Angestellten-Konstellationen, in denen du tätig warst, kannst du da mal kurz für uns durchführen?
Ja, ich hatte sehr tolle Jobs von Anfang an gehabt, als ich angefangen habe nach meinem Studium, da war ich sofort in sehr einflussreichen Positionen, hatte mit sehr einflussreichen Menschen zu tun, war sofort, ich sag mal, in so einem C-Level back und trim. Mein erster Job war in einer internationalen Agentur, die amerikanische Top-MBAs, also Management-Weiterbildung, in Europa positioniert hat und bekannt gemacht hat. Und das Spannende war, dass die Deans, also die Direktoren der Top-Universitäten aus den USA, Zugang zum Markt und Verbreitung von, also Top-Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, wie ein Produkt gedacht haben. Also Das war in den 90er Jahren, da war Uni oder Ausbildung Bürokratie. Also das war eine Administration. Ah, das war eine Behörde, mehr aber delegieren so eine Uni.
Die Ausschüsse waren ja, ich glaube, es gab ein Diplom.
Ja.
Das war es so fast, ne?
Ja, genau.
Heute ist das eine ganz andere Welt.
Heute ist das eine andere Welt. Und die hatten es damals schon drauf. Also die haben sehr visionär gedacht. Die haben in Marktanteilen gedacht. Die haben in Thought Leadership gedacht. Die haben gesagt, wir wollen die besten Studenten, wir wollen die beste Akademie, also die besten Professoren haben und wir müssen weltweit gehen. Wir finden das nicht nur bei uns im heimischen Markt. Wir wollen expandieren. Und das war sehr, sehr spannend. Und dann war für die Amerikaner der europäische Markt, also damals ja noch für Europa und Schengen und Eurozone, sehr zersplittert und fragmentiert. Hochinteressant, hochinteressante Märkte, weil die Menschen nicht ausgebildet sind und auch noch relativ hohe Kaufkraft haben, ambitioniert sind, aber schwer einen Einstieg zu finden. Und da haben wir dran gearbeitet, dann in all den Ländern diese und Schulen bekannt zu machen oder auch Partnerschaften mit großen europäischen Unternehmen aufzusetzen. Und das hat mich sehr geprägt, sofort mit den Diensten direkt zusammenzuarbeiten. Das war für die ganz wichtige Strategiearbeit. Ja, und dann waren wir auch so noch vor dem Puls der Zeit, weil die Ausbildung, diese Top-Management-Ausbildung, konzipiert werden musste für die Zukunft. Ausbildung musste vor der Zeit sein, damit, wenn die Leute fertig sind, sie direkt mit den neuen Sachen, die dann anstehen, gut umgehen können. Und das war damals Equities, Venture Capital. Also da waren so Themen in, die heute, ich sag mal, gang und gäbe sind, aber die damals vollkommen neu waren für Management-Ausbildung. Ja, das war halt so mein erster Job. Also da bin ich durch ganz Europa gereist und hatte Ansprechpartner in ganz Europa, war jeden Tag woanders, in einem anderen europäischen Land, in einer anderen europäischen Hauptstadt. Eine sehr spannende Arbeit. Und dann kam 1999 die Dotcom-Bubble auf. Das ETL kam auf und das war so ein, ja, wie so ein Goldrausch. Also welches Geschäftsmodell gewinnt, wie werden die Menschen zu Kunden, wie werden sie das Ganze aufnehmen, wie werden sie sich verhalten im Internet, was setzt sich durch, das war ja alles Neuland. Und dann habe ich in einer Startup gearbeitet, im E-Com-Bereich, total spannend, die Produkte hinterher verkauft. Dann bin ich zu einem Global Fortune 50 Unternehmen gekommen, Dow Jones, was auch für ein Großkonzern, globales, absolutes Leadership-Unternehmen. Also sehr, sehr spannend, dann diese Strukturen kennenzulernen von einem Unternehmen, was wirklich zu den Top-Unternehmen dieser Welt gehört und da halt die Konzernstrukturen kennenzulernen. Es waren jetzt nicht Zehntausende von Mitarbeitern, sondern dennoch mehrere tausend Mitarbeiter, aber immer relativ klein. Es hat auch großen Spaß gemacht, war ich dann verantwortlich für Strategie und Kommunikation für Europa und Nahosten.
Kam irgendwann der Wechsel, dass du gesagt hast, so, ich bin im Prinzip das, was ich jetzt gelernt habe, was ich kennengelernt habe, auch das will ich zu meiner Berufung machen, und Leadership Coaching wurde dein Thema. Gab es da ein Erweckungsmoment oder eine Situation, wenn man sich das über die Jahre entwickelt, das festgestellt, dass ab, ja, ich beobachte gut und sammle hier Wissen an, was ich eigentlich auf deinem Gut weitergeben kann. Wie kam diese Entscheidung?
Die Entscheidung kam so, dass ich die ganzen Jahre hindurch während meiner Angestelltenzeit immer Weiterbildung gemacht habe. Auf Weiterbildung, die nicht zur Firma gehörten oder nicht zu meiner Arbeit gehörten, sondern die mich persönlich weitergebracht haben, die Weile Selbstreflexion oder meine Persönlichkeitsentwicklung beschönigt haben oder vertieft haben. Und zum Teil waren unter diesen Weiterbildungen auch Ausbildung, wo ich tatsächlich ein Diplom bekommen habe. Ich habe das nie bedacht, dass ich dieses Diplom irgendwie brauche. Es war einfach, dass ich das bekommen habe nach dieser Weiterbildung. Ich dachte, ja schön, nehme ich mit. Aber ich hatte damals nie gedacht, dass ich das auch mal nutzen werde für mich. Und also beruflich in einer eigenständigen Arbeit. Und als dann 2010 Dow Jones verkauft wurde an die Muse Corporation von Rupert Murdoch, da bin ich gegangen. Und weil es so viele Veränderung gab, so viele Wechsel und die Einheit, in der ich war, wäre Verkauf aus diesem Unternehmen dann rausverkauft worden an nochmal eine ganz andere Struktur. Und da ich sage, oh, das ist so, geht so technologisch, das ist gar nicht mehr mein Ding, das sehe ich mich gar nicht so vom Thema her und von der Branche her. Also das wurde dann auf einmal ganz was anderes. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mal, wo mich dann das Leben hinführt. Und habe dann nach so einer Zeit des Prüfens für mich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Und dann war das irgendwie klar, dass das Persönlichkeitsentwicklung hier, dass es Strategie wird, dass das Leadership wird, weil das etwas ist, was ich immer gemacht habe. Und das möchte ich gerne weitergeben. Ja? Also mir war auch irgendwie klar, habe das so vertieft, ich bin da so drin in diesem Thema durch meine eigene Entwicklung, das möchte ich weitergeben.
Das ist ja nun was am Anfang das Thema der Langsamkeit, die zu einer Reflexion führt und all das, was du jetzt erzählst, klingt ja sehr danach, als wärst du eben schon in frühen Jahren da sehr reflektiert gewesen und hättest da sehr bewusst auch Entscheidungen getroffen und Entscheidungen vorbereitet und entwickelt. Kommen wir vielleicht mal zum Thema Leadership als solches. Zeichnet einen guten Leader aus, Entscheidungen gut zu treffen, gut bewusst Entscheidungen gut zu treffen, nicht gute Entscheidungen zu treffen?
Entscheidungen auf jeden Fall dazu, wobei es nicht nur an der Entscheidungsstärke festzumachen ist. Entscheidungen zu treffen ist unglaublich wichtig, reflektierte Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, weil das bedeutet das ja. Ich traue mich, jetzt hier mal einen Cut zu machen und zu sagen, hier, das ist jetzt die Richtung, in die wir gehen. Das wird es jetzt, anstatt es auszusitzen, abzuwarten, auf Sicherheit zu warten, noch mehr Informationen zu sammeln, vielleicht sogar Verantwortung abzudelegieren in andere Bereiche, die damit dann überfordert sind oder dementsprechend gar nicht so weitreichend mitziehen können. Bewusste Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, dadurch ist definitiv ein Leadership-Merkmal. Aber auch, ja, Langsamkeit, diese Selbstführung, Selbstreflexion zu machen, zu haben, diese Räume für sich selber zu öffnen und aber auch Menschen mitzunehmen, einen Blick für das große Ganze zu haben, eine Vision zu haben, langfristig, wo geht das Ganze hin? Das macht auch Leadership aus. Menschen zu mögen, mitzunehmen, entwickeln zu wollen, mit einzubeziehen. Das bedeutet aber auch, innovationsfähig zu sein, Innovationen zu können. Ja, weil niemand kann stillstehen und adaptierfähig zu sein. Also es gibt so eine ganze Reihe, so ganze Kataloge zum Teil, was zu Leadership gehört. Und das macht es manchmal so sperrig oder das, oh mein Gott, wer will denn in Leader sein? Ne? Das ist ja so eine hehre Aufgabe dann. Das ist ja mehr abturnend, als dass es Spaß macht, sich für Leadership oder für Führung, für moderne Führung zu entscheiden. Und im Prinzip geht es darum, heute Leadership, ist ja was anderes als einfach Managementführung, geht es darum, magst du Menschen mitzunehmen, weiterzuentwickeln, bist du wohlwollend Menschen gegenüber? Magst du Menschen wirklich? Das ist im Prinzip so, dass so die Quintessenz und Leadership.
Das heißt, gehen wir in den Leadership eigentlich auch von Epochen, um mal die Kunstgeschichte aufzumeifen. Gibt es da, sagen wir mal, Begrifflichkeiten, wo du sagst, so, wir sind heute in einer Phase, wo Leadership das und das bedeutet und wir kommen aus einer Phase, wo es noch irgendwie wie egoistische Führung war und jetzt ist der, was da gesagt, magst du Menschen, also eine wunderbare Aussage finde und mich sehr freut, dass das im Kontext Leadership als von Bedeutung erachtest. Und kannst du sagen, in welcher Epoche wir da gerade sind? Gibt es da eine eindeutige Begrifflichkeit für? Wo kommen wir her und wie lange dauern solche Epochen? Und kann man jetzt schon absehen, was die nächste Epoche werden wird?
Sehr gute Frage. Führung, das ist das Schöne, ist fluid. Das ist kein feststehendes Konstrukt. Führung verändert sich durch Menschen, durch Generationen, durch Erwartungen, durch Einstellung, wie Menschen sind. Es verändert sich durch Marktanforderungen, durch gesellschaftliche Veränderungen oder gesellschaftliche Bedingungen. Und wir kommen aus einer Zeit, in der es ja den Management-Typen gab, sehr stark KPI-fokussiert, sehr stark an Prozessen interessiert, Prozesse zu verbessern, schneller, besser, höher, weiter zu werden. Und dann gab es natürlich auch den autoritären Führungsstil, top-down, der eine Strongman, der alles weiß und kann und der die alleinige Entscheidung trifft. Und das haben wir nicht mehr. Das besitzt zwar zum Teil heute noch, weil oft so ein verzweifelter Versuch bei einigen, sich selber zu stabilisieren, das Gefühl zu haben, Kontrolle über die heutige sehr komplexen Situationen zu haben. Es ist aber nicht mehr der Stil, der wirklich angesagt ist oder der gewollt befordert wird. Wir sehen keine Renaissance, also scheinbar eine Renaissance von autoritären Führungsstilen, aber eigentlich sind wir heute in einer Evolution, in eine ganz neue Art von Führung hinein, die partizipativ ist, die Menschen wertschätzt, Menschen mit einbezieht und langfristig denkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Langfristigkeit, weil wir hatten vorher immer sehr viel kurzfristige KPIs, Quartalsziele. Wir hatten sehr kurzfristiges Denken und das darf und sollte ich ändern.
Ist das tatsächlich so? Ich hätte gedacht oder befürchtet, dass gerade angestellte Manager, die eine zeitlich befristete Verträge haben, eben dann noch an kurzfristigen Erfolgskennzahlen gemessen werden, dass es natürlich immer wieder irgendwelche KPIs abgibt. Und was soll das Unternehmen, wo wir es wieder dahin entwickeln, bestenfalls irgendwie auch ein Thema aus Nachhaltigkeit angeht, was natürlich irgendwie nicht in ein, zwei Jahren in seiner Komplexität zerledigen ist, aber es ist tatsächlich so, dass du sagst, das findet ein Umdenken statt, auch in großen Konzernen, nicht nur in den nächsten 5 Jahreseinheiten zu denken, sondern auch wirklich dann mittel- und langfristige Ziele zu implementieren?
Idealerweise schon, weil das langfristig den Erfolg sichert und das auch Menschen abholt und gut findet. Eine Orientierung an Werten, eine Orientierung an Mehrwert für Menschen, für Gesellschaft und mich. Nur weil, wenn wir eine kurzfristige Orientierung an Umsatzzielen haben, ja, da wird es schwierig, nichts zu zerstören. Oder dann wird es sehr schwierig, nicht Raubbau zu betreiben.
Da reden wir auch über Unternehmen und gerade Konzerne, die irgendwie sich seit vorgestern existieren und in 2 Jahren wieder tot sind, sondern eben Konzerne, die teilweise 100 Jahre alt sind.
Ja, die auf eine Art und Weise gewirtschaftet haben, die aber heute nicht mehr tragbar ist. Na, wir leben 5-mal über unsere Verhältnisse. Wir müssen anders wirtschaften und anders denken. Also das ist auch eine Zukunftsfrage. Wie stark kann ich Transformation denken? Wir haben ja heute einen Reformstau. Und das ist genau das, was die Leute nicht denken können. Die können den Shift von Kurzfristigkeit zu Langfristigkeit nicht hinbekommen. Und da hängt es ja fest.
Bleiben wir mal ganz kurz dabei. Also du hast diese Ära der Strongmen erwähnt, ne? Also top-down, ich weiß alles besser, über das Top-Management, also was zahlengetrieben und effizienzgetrieben irgendwie angeht. Dann sehr rationale Skills, ja, zum Schluss eben halt auch die Führungskräfte eben halt hatten. Jetzt skizzierst du irgendwie Leadership natürlich auch in einer großen Portion an emotionalen Skills, also was Wertschätzung angeht, was Selbstbestimmtheit angeht, etc. etc. Haltung und Handeln auf Augenhöhe natürlich auch ein Stück weit. Wie gut sind denn, wenn wir jetzt mal an die Menschen denken, wie gut sind denn diese Führungskräfte von heute eigentlich auf diese Anforderungen vorbereitet? Wie gehen sie damit um? Also siehst du da eine Chance generell oder sagst du, oh, das wird aber auch echt nochmal ein langer Weg.
Ja, das ist ein langer Weg. Gut, dass du das ansprichst. Viele Führungskräfte im Managementbereich festhängen. Die Skills, die es heute braucht, noch nicht so entwickelt haben. Oder wir müssen schauen, wer hat diese Skills schon entwickelt. Das heißt, ganz andere Parameter für Rekrutierung haben. Generell ist aber diese Wertschätzung oder diese Selbstreflexion, die emotionale Intelligenz, die ist noch nicht so verbreitet. Wenn ich mit Executive Searchern spreche, ganz klar ist, also die Menschen, die wir früher gesucht haben, das Anforderungsprofil, das es früher gab, da kommen wir nicht mehr mit durch oder das wird nicht mehr Früchte tragen. Also es werden heute schon andere Profile, sage ich jetzt mal, oder andere Menschen, wenn man es sucht, Und das wird dann so ein bisschen zeitversetzt im Markt ankommen, wie Management sich tatsächlich doch in Leadership transformiert. Es wird in den nächsten 10 Jahren offensichtlich werden, dass die alte Managementweise nicht mehr zu Erfolg in der Zukunft führt.
Jetzt sind solche weichen Skills sozusagen, ne? Also diese Führungskompetenzen, die du gerade erwähnt hast. Ich weiß nicht, du wirst da vielleicht einen anderen Blick drauf haben, aber ich habe immer so den Eindruck, dass das so ein bisschen als spirituell konnotiert wird, ne? So, es klingt so ein bisschen so in diesem Business-Kontext ja auch als esoterisch. Wie erklärst du denn den Menschen, mit denen du arbeitest, was jetzt Werteorientierung oder Authentizität irgendwie auch ist auf der einen Seite, beziehungsweise wie wichtig das eben halt auch fürs Thema Leadership heutzutage ist?
Da würde ich Riegel davor schieben und sagen, wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du diese Fähigkeiten. Das ist ganz pragmatisch gedacht. Das ist nicht spirituell gedacht, das ist pragmatisch. Du musst heute die Menschen gewinnen. Die haben demografischen Wandel. Die haben Menschen, die anders mitgenommen werden wollen, die anders angesprochen werden wollen, die anders arbeiten wollen, die in eine andere Kultur leben wollen. Wir haben eine andere Gesellschaft und die können nicht mehr so Business machen wie früher. Das habe ich zu einer Spiritualität zu tun. Die Frage ist nur, willst du erfolgreich sein oder nicht? Und wenn du erfolgreich sein willst, dann lass dich darauf ein, auf diesen neuen Spirit.
Also da geht es ja vielleicht im Vergleich zur Politik, da wissen wir eigentlich auch als Menschen, als Bevölkerung, dass wir eigentlich so nicht weiterleben können, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und trotzdem gewinnen da immer doch tatsächlich die kurzfristig Denkenden und Agierenden, ja, Menschen, Politiker, Amtsträger. Aber im Unternehmertum, würdest du sagen, ist die Botschaft angekommen und ist das Verständnis da? Und kann man das wirklich so als Trend bezeichnen, der über alle Branchen weggeht und alle Unternehmensgrößen, das tatsächlich erkannt wurde und auch umgesetzt wird? Sind wir da schon?
Ehrlich gesagt, also es kommt darauf an, wohin man guckt. Wir haben sehr viele Unternehmen in Deutschland. Also wir haben über 500.000 Unternehmen in Deutschland, die mehr als 20 Mitarbeiter haben. Also eine große Anzahl an Unternehmen. Wir sprechen aber immer nur über 50 ihren Medien oder vielleicht maximal 100. Das sind immer die gleichen Unternehmen in den Medien oder auf in Fernsehsendungen oder in Interviews, Solarpanels oder wo auch immer. Und dadurch gewinnen wir den Eindruck, dass die Unternehmenslandschaft in Deutschland auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Und das kann sein, dass immer noch sehr stark so ein reaktiver Modus on ist in bestimmten Konzernen. Aber wenn man den Blick mal davon abwendet und auf die Hunderttausende anderen Unternehmen schaut, die zum Teil sehr modern geführt werden, wo die CEOs oder die Geschäftsführer sehr zugewandt sind den Menschen. Also da entsteht nochmal eine ganz andere Kultur. Sagen wir so eine starre Konzernkultur, wie wir sie irgendwo als Spanner verankert haben in den Köpfen, die ist gar nicht so flächendeckend in den Unternehmen verbreitet, wie wir das denken. Also ich sehe ganz viele sehr motivierte Führungskräfte oder Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende, die sich sehr um Kultur bemühen, die sehr um ihre Mitarbeiter, um die Kunden bemüht sind, die schon einen ganz anderen Geist leben. Und auch in diesen großen Konzernen, da sehe ich auch Bereiche oder Bereichsleiter oder bestimmte VPs, die einfach toll sind, die einfach eine ganz tolle Kultur vorleben, die tolle Vorgesetzte sind.
Wie sieht denn der klassische Auftrag bei dir aus, wenn du jemanden coachst zum Thema Leadership, kommt dann die Einzelperson zu dir und sagt, ich möchte das als Privatperson bei dir buchen, oder ist das das Unternehmen, die sagen so, wir stellen das bereit quasi als ergänzende Möglichkeit, und wie lange begleitest du jemanden und wie intensiv ist das dann? Sind das 2 Stunden die Woche über 6 Monate oder wie kann man sich das vorstellen?
Das sind meistens die CEOs, Geschäftsführer, Managing Director oder Vorstandsvorsitzende, mit denen ich spreche und die mich beauftragen. Aber es ist kein Privatauftrag. Das ist schon im Unternehmenskontext.
Für
das, ne? Ja, genau. Also das geschieht alles im Unternehmenskontext. Und dann ist es ein Mandat für die Einzelperson. Das ist dann Coaching, über 3 bis 6 Monate, manchmal länger. Ich habe auch Klienten, mit denen ich schon mehr als 5 Jahre zusammenarbeite, ununterbrochen, weil Themen und Fragestellungen und Probleme gehen nie aus. Ja, wir treffen uns einmal die Woche oder zweimal im Monat, einmal im Monat, kommt drauf an. Ja, da geht es dann um Leadership-Kompetenzen, vertiefen, Beziehungsdynamiken analysieren und verbessern. Es geht um Resilienz, es geht um Innovationsfähigkeit, es geht um Feature-Fähigkeiten. Also das sind so die Themen, die wir auf den Schirm haben, in gewisser Tiefen, für Persönlichkeitsentwicklung.
Gibt es, sagen wir mal, von den Future Skills oder den, gibt es irgendwie so die 1, 2, 3 Themen, wo du sagst, die sind aktuell eigentlich in jedem Gespräch oder in jedem Coaching, finden die ihren Raum, weil es wirklich die 1, 2, 3 Top-Themen im Moment sind, die meine Klienten beschäftigen?
Das ist Innovationsfähigkeit, definitiv Transformation, wo Transformation gar ein Megatrend ist. Von den Megatrends würde ich sagen, wäre es New Work. Wir haben ja Konnektivität, Globalisierung, spielt nicht für jeden eine Rolle. Ich würde sagen, New Work ist definitiv, also die Transformation der Arbeitswelt ist das große Thema, wo das da ganz viele Themen drunter laufen unter New Work. Dann haben wir die Silver Society, diverse Teams, Mitarbeiterbindung. Auf jeden Fall ist das ein Thema. Digitaler, demografischer Wandel, ja, KI, definitiv.
Es kommen viele Dinge auf uns zu, fernab davon natürlich auch von außen getriggert, Multikrisensituationen etc. etc. Wie schaffst du es, den Menschen in dieser Situation dennoch so diese psychologische Sicherheit mitzugeben, also in den Teams, die unter enormen Leistungsdruck stehen, da trotzdem in irgendeiner Art und Weise noch bei sich zu bleiben oder die Ruhe zu bewahren oder eben halt nicht komplett durchzudrehen?
Meinst du, wie ich das meinen Klienten gebe oder wie die das dann weitergeben in ihre Teams?
Ja, ganz genau. Also sicherlich fängt es bei den Führungskräften erstmal überhaupt an, dafür ein Verständnis zu haben, dafür irgendwie eine Achtsamkeit irgendwie auch zu haben. Und kriegen die das mit? Haben die das auf dem Schirm oder sprichst du mit denen dann auch gerne darüber nach vorne?
Definitiv. Also das ist ja Teil von moderner Führung, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich äußern können, ohne Angst vor Konsequenzen. Und jeder gute Leader oder jede gute Führungskraft sollte sich Widerstand organisieren, sollte Kritiker haben, dass Dinge in allen Dimensionen und Perspektiven besprochen werden können. Und dafür brauche ich psychologische Sicherheit. Ich möchte nicht nur Menschen haben, die mir folgen, die blind folgen, die still und schweigsam sind und sich ausgedient haben. So ein Kultur möchte ich ja gar nicht fördern oder herstellen. Und dafür braucht es so ein Wohlwollen dem Menschen gegenüber und auch die Anerkennung, hey, jeder hat eine Zone of Genius. Jeder kann was substanziell Fantastisches einbringen. Und das möchte ich sammeln. Das möchte ich, dass das eingebracht wird. Und dazu ermutigt ja die psychologische Sicherheit, also im Prinzip über Wertschätzung, über die Aufforderung, sich einzubringen und der Absicherung, dir wird nichts passieren. Das hat keine Konsequenzen für deine Karriere, egal was du sammeln willst und wie du dich einst.
Diese Aufforderung noch einbringen, lass uns da mal irgendwie nochmal diesen Gedanken irgendwie weiterspinnen. Wir haben ja im gesellschaftspolitischen oder in der gesellschaftspolitischen Entwicklung hören wir immer wieder eben halt auch, dass Demokratiekompetenz zum Beispiel eben halt auch nochmal so eine Kompetenz ist, die wir mit in die Zukunft nehmen müssen. Wir wissen alle warum. Also wie viel Demokratie verträgt denn eigentlich moderne Führung deiner Meinung nach?
Eine ganze Menge, weil wir brauchen die Partizipation, die Mitgestaltung, das Mitsprechen, das Mitbestimmen, dass jeder mitmacht, sich abgeholt fühlt oder so wertgeschätzt fühlt, dass die Menschen Lust haben, sich auch einzubringen. Diese Kompetenz brauchen wir unbedingt. Wir möchten die Kompetenzen aller ausschöpfen. Menschen sollen sich ja sehr gerne einbringen. Und dafür brauchen wir das Verständnis, dass jede Stimme zählt, jeder Beitrag ist wichtig, kann gehört werden, wird eingebracht. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema.
Du hast es angesprochen, also es sind ja sehr, sehr viele Themen irgendwie, die auf uns einprasseln und ich weiß nicht, ich habe irgendwie so den Eindruck, irgendwie kaum ein Vortrag oder ein Panel oder ein Blogartikel oder ein Social Media Post spricht nicht dieses Thema der Ambiguitätstoleranz irgendwie so an. Wie hilfst du Führungskräften in dieser Welt voller Widersprüchen, trotzdem handlungsfähig zu bleiben, ohne zum Schluss auszubrennen?
Ambiguität bedeutet ja, wir haben widersprüchliche Informationen, wir haben komplexe Situationen, nicht überschaubare Situationen, wir haben nicht alle Informationen, dann Unsicherheit. Das bedeutet, dass Menschen da auch langsamer werden dürfen, in die Reflexion gehen können, priorisieren, sich fokussieren, auch die Teamressourcen nutzen, delegieren. Ja, das gehört natürlich zu guter Führung und zu Leadership mit dazu, auf sein Energiemanagement zu achten.
Jenseits von Management, sondern das ist dann modernes Leadership eigentlich, ne?
Ja, ganz genau.
Bedeutet ja aber auch, dass du für dich selbst da eben auch immer wieder dran bleibst und dich selbst eben auch mit dem Thema Weiterentwicklung für dich selbst auch beschäftigt. Also du arbeitest auch an dir und nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch da schaffst du ja im Prinzip die Voraussetzungen dafür, der andere eben auch coachen zu können, weil du für dich schon selbst dann auch Mechanismen entdeckt hast, die bei dir funktionieren. Wie viel Raum wird das bei dir allein, dass du da auch an und mit ihr arbeitest?
Das ist ongoing. Das mache ich da zum Teil als Hobby in meiner Freizeit. Ich selber bin immer in Weiter- und Ausbildung. Das gibt auch eine Stärke. Je besser man sich kennt, desto stärker fühlt man sich auch. Desto weniger fühlt man sich Umständen ausgesetzt. Desto mehr Optionen hat man für Verhandlungen, für die eigene Macht, sag ich mal. Ja. Nee, das ist ongoing, das findet immer statt. In meine eigene Weiterentwicklung zu investieren, mir dafür Zeit zu nehmen, mich dafür rauszunehmen. Also ich habe immer auch meine eigenen Coaches und meine eigene Gruppe Coaching oder meine Weiterbildung, aber auch noch Gespräche mit anderen in bestimmten Netzwerken, dass ich versuche, neue Ideen aufzunehmen, Repeat zu lesen. Ja, das ist ongoing und ganz zentraler Teil meines Lebens und meiner Arbeit.
Das muss ja im Prinzip ein Leader für sich auch anerkennen, dass eben das Thema Leadership nichts ist von nach zwei, einzelnen, drei Monaten im Seminar, da kann ich das.
Ja, das ist Lifetime, genau.
Ziehen wir nochmal das Brennglas etwas größer. Zum Abschluss so ein ganz, ganz großes Thema. Wir hören ja immer wieder auch in der Betrachtung der Future Skills irgendwie, dass so eine Weltbürgerschaft für uns alle irgendwie wichtig ist. Globales Denken, globales Handeln. Natürlich auch teilweise in direktem Zusammenhang oder auch mit Bezug auf die Sustainability Development Goals der UN, der SDGs. Müssen Führungskräfte, Leaderinnen und Leader von heute eigentlich auch Weltverbesserer sein?
Ich würde sagen, ja. Ich würde das Wort nicht benutzen. Ich würde es so framen, dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Ja, weil das haben wir dann da schon damit gesagt. Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für den kurzfristigen Unternehmenserfolg, sondern Mehrwert zu schaffen für die Kunden, für die Mitarbeitenden langfristig und dann auch für die Gesellschaft, in der die Unternehmen operieren, für die Stadt, für die Kommune, für das Leid, definitiv. Also das gehört mit dazu.
Für die Gesellschaft.
Für die Gesellschaft, ganz genau. Da zu wissen, was sind unsere Werte, was ist wirklich der Impact, den wir haben über Umsatz hinaus. Welcher Sinn leitet uns? Also diese Sinnfrage steht dann ganz groß im Raum. Und es gibt zwei Arten von Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sind Humanity Plus und Humanity Minus. Humanity Minus sind Unternehmen, die nur für Umsatz an den Start gehen, denen es auch egal ist, was handelt für ein Produkt. Hauptsache, das können wir an den Mann oder an die Frau bringen. Humanity Plus Unternehmen sind Unternehmen, die ein Produkt haben oder eine Dienstleistung haben, die Menschen wirklich Nutzen bringt. Also ein Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht schadet, die der Umwelt nicht schadet, die den Menschen nicht schadet im Konsum. Da muss sich jedes Unternehmen entscheiden, in welche Kategorie will ich fallen, zu welcher Kategorie will ich gehören, Humanity Plus oder Humanity Minus. Mich ist ganz klar, dass das Humanity Plus, das ist was einfach ein gutes Wissen gibt, was Spaß, wo jeder Spaß hat, mitzuarbeiten und mitzumachen und was langfristig zu Erfolg wird. Es gibt sogar auch einige Studien, die sagen, dass Humanity Plus Unternehmen, also Unternehmen, die wirklich auch mit einem echten Mehrwert für die Kunden, für die Gesellschaft erarbeiten, auch börsennotiert die besseren Gewinne erzielen. Also da gibt es einige Studien dazu. Das ist sehr ermutigend, das zu sehen. Also das allein über den, ich sag mal, Sinn oder den Werte-Impact hinaus, das dann auch honoriert wird über die Zahlen.
Wenn wir aus Neugier nochmal gefragt, sind Frauen oder Männer die besseren Liebe?
Das kommt auf die Haltung an. Es geht nicht um das Geschlecht, sondern wie ist die Person drauf? Ist die Person Menschen zugewandt oder nicht? Und es ist eine Frage der Haltung, des Mindsets, der Einstellung. Wir brauchen beides. Wir brauchen in jeder Schritt Männer und Frauen. Nicht nur Männer und auch nicht nur Frauen, sondern gemischte Leadership-Teams.
Sehr schön. Dann kommen wir zu unseren einheitlichen Abschlussfragen.
Ganz genau. Und meine Frage an dich wäre, was macht dich denn eigentlich zukunftszuversichtlich?
Mich macht zukunftszuversichtlich, dass ich weiß, ich kann mit jeder Situation umgehen, so wie sie kommt. Ich bin nicht festgelegt. Ich kann mich verändern. Ich werde immer wieder irgendwie auf meine Füße fallen. Bin adaptionsfähig oder innovativ genug, um mit allem fertig zu werden oder klarzukommen. Ich werde mit allen irgendwie auch Impact haben können und erfolgreich sein können. Also es ist ja auch diese Zuversicht, nicht nur so überleben, nicht nur so immer eben den Kopf über Wasser zu haben, sondern wirklich die Welle surfen zu können. Ja, das kommt irgendwie aus der Gewissheit, aus dem Urvertrauen und aus dem Growth Mindset. Ich kann mich adaptieren, also ich kann mich immer wieder anpassen.
Sehr schöne Antwort. Welchen Menschen sollen wir deiner Meinung nach als Gast in den Podcast-Kompetenzgerang einladen und zu den Future Skills zu rangeln?
Zukunftsforscher, Leadership-Experten, aber da gibt es so viele.
Ein weites Feld.
Es ist ein sehr, sehr weites Feld. Also da habt ihr noch unzählig viele Podcast-Folgen vor euch.
Das stimmt uns sehr positiv. Magst du uns drei wichtige Kompetenzen mitgeben, die deiner Meinung nach wir als Menschen beherrschen müssen, um unseren Enkelinnen und Enkeln eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen?
Langfristig zu denken, systemisch zu denken, ganzheitlich zu denken, wertschätzend zu sein, also diese emotionale Fähigkeit weiter auszubauen, Menschen zu wertschätzen, also Menschlichkeit zu fördern, zu stärken in einem selbst. Und zukunftsorientiert zu denken, also innovativ zu bleiben.
Wunderbar. Vielen Dank, liebe Simone, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch. Wir haben einen guten Einblick bekommen, was heutzutage im Leadership nötig ist, möglich ist, der große Unterschied. Deswegen also von Herzen ganz lieben Dank, dass du bei uns warst und uns damit auf diese Reise genommen hast.
Und an der Stelle will ich dann mal eine Empfehlung ausführen, oder wir eine Empfehlung aussprechen, natürlich für deinen Podcast Have Purpose, den du auch sehr regelmäßig machst. Ich glaube sogar alle 14 Tage oder was. Also ja, hört euch auch den sehr gerne mal an.
Der Link ist in den Shownotes.
Genau. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Simone. Vielen Dank, lieber Christian.
Ganz lieben Dank, lieber Stefan.
So, Christian, das war eine spannende Stunde mit der lieben Simona Deckers zum Thema Leadership. Und ich habe für mich mitgenommen, sehr spannend fand, dass auch Leadership in Epochen diskutabel ist. Und vor allem habe ich mitgenommen, dass es mich sehr froh macht und mir Mut macht und mich zukunftszuversichtlich macht, dass das Thema Mensch in Leadership eine große Rolle spielt. Was waren deine Dinge, die du mitnimmst?
Würde ich ganz genauso sehen. Ich würde sogar noch den Schritt weiter gehen, also dass es zu diesen Soft Skills eigentlich irgendwie auch hinkommt und dass die unabdingbar sind, wie Simona ja gesagt hat. Also dass wir von diesen Strongman und von diesem Top-Management aus diesen Ähren dann herauskommen und mittlerweile für modernes Leadership einfach Dinge brauchen, wie eine Wertschätzung, wie das Zuhören, wie eine gewisse Selbstwahrnehmung, Resilienz etc. etc. Und da bin ich bei dir auch, das macht mich zukunftszuversichtlich, dass wir mehr den Menschen in den Fokus stellen, auch in den modernen Führungspositionen.
Das allein ist schon wert, diesen Podcast zu machen.
und für euch da draußen ihn gehört zu haben. Ich möchte eins noch mitgeben, weil ich das auch ein so wunderbares Zitat finde, das von der Simone auch kommt. Das Beste liegt immer vor.
Ja, Mic Drop. Deswegen freuen wir uns jetzt schon darauf, dass das Beste ja dann auch noch wahrscheinlich irgendwann kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein wirklich toller Podcast. Das war schon das Beste für den heutigen Tag. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Stefan.
Bleib dir, lieber Tista.
Bis bald.